Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. In den kommenden 5 Episoden widmen wir uns dem Thema Organisationsdesign. Wir sprechen über Theorie, viele Praxisbeispiele und Ausblicke. Dies ist Teil 1, Grundlagen zum Organisationsdesign. Mit unseren Expertinnen Viola Plosky, Elena Fizenetz und Sascha Höhlein. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unserer Podcast-Reihe zum Thema Organisationsdesign. Heute starten wir mit den Grundlagen. Wir, heißt Elena und Sascha und ich, wir räumen mit dem Mythos auf, dass Organisationsdesign nur das Neuzeichnen von Organigrammen ist. Und warum sprechen wir darüber? Weil Organisationsdesign einer der zentralen Hebel für nachhaltige und dauerhafte Veränderung und Leistungsfähigkeit ist, aber oft als einseitig betrachtet wird. Elena und Sascha, was interessiert euch an diesem Thema so? Was findet ihr so spannend?
Für mich ist Organisationsdesign spannend, weil wir damit auch das, was sich verändern soll, mitgestalten können und nicht nur in Anführungszeichen die Umsetzung. Das finde ich einfach total spannend und ich glaube auch, dass Organisationsdesign sehr viel ausmacht für die Leistungsfähigkeit von Organisationen, sowohl im Positiven, wenn es gut gemacht ist, als auch als Hemmnis, wenn es nicht so gut gemacht ist.
Mir fällt in meinen Change-Projekten einfach immer wieder auf, dass ein breites Verständnis von Organisationsdesign, also eben über dieses Linien- und Kästchenzeichnen hinaus, einfach hilfreich und notwendig ist, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Weil wenn man die ganzen anderen Faktoren, die es gibt, nicht berücksichtigt, kratzt man in der Regel nur an der Oberfläche. Und das ist egal, ob es sich um ein Umstrukturierungs-Reorganisationsprojekt handelt, sondern bei jedem Change-Projekt ist es einfach wichtig, breites Verständnis von Organisationen mitzubringen. Und darum soll es ja heute auch in der Tiefe gehen.
Das klingt spannend. Mögt ihr denn mal erklären, was ihr genau darunter versteht? Also was verstehen wir als KNP unter Organisationsdesign?
Ja, also ich glaube, wenn man sich bei unseren Kunden umhört und auch andere Personen fragt, die erste Assoziation, die man erstmal hat, ist so das Organigramm. Man sieht Köpfe mit Rollen, die mit Linien verbunden sind. Und das ist dann Organisationsdesign. Da gibt es dann unterschiedliche Modelle, die man anwenden kann. Ganz klassisch eine Einlinienorganisation, funktional strukturiert oder auch ganz besonders in der Mode Matrixorganisationen natürlich. Vielleicht auch mal etwas Ausgefalleneres wie ein Spotify-Modell dann. Aber für uns ist es eben mehr als bloßes Abteilungsnamen vergeben und FTEs hin und her schachern, sondern wir haben ein ganzheitliches Verständnis von Organisationen. Und dazu gehört neben dem Rahmen, wo eben Strukturelemente drin sind, wie jetzt eine Aufbauorganisation, aber auch eine Ablauforganisation, gehört für uns zum Beispiel auch die Ausrichtung dazu. Also welche Ziele verfolgen wir eigentlich in der Organisation? Was motiviert uns? Wo ist der Nordstern, auf dem wir gemeinsam hinarbeiten? Sehen wir als ein ganz zentrales Element. Und das sind natürlich dann Dinge wie eine Strategie, die dahinter stecken oder ein Zielmanagementsystem beispielsweise. Aber neben diesen harten Dingen, die vielleicht so beobachtbar sind oder in Unterlagen festgehalten sind, sehen wir auch die menschenbezogenen Faktoren wichtig an. Also da gehört dann die Kultur dazu natürlich, wie auf welche Art und Weise wollen wir denn jetzt unsere Ziele erreichen. Es gehört aber auch ein Führungsverständnis dazu, wie sehen wir Management und Leadership bei uns in der Organisation und natürlich auch die Art und Weise, wie motivieren wir uns. Kann dann natürlich auch mit Steuerung und Zielsetzungssystemen zusammenhängen, weil es ja auch eine elementare Frage, was motiviert uns und wie motivieren wir uns auch gegenseitig in der Organisation. Das Ziel ist aber am Ende des Tages immer, und da sind wir auch, glaube ich, mit der Literatur und unseren Beraterkollegen aus anderen Beratungen einig, wir wollen leistungsfähige und zukunftsfähige Organisationen am Ende. Wir denken halt eben nur, dass man viele, viele Faktoren berücksichtigen muss, um da hinzukommen und auch tiefgreifende Veränderungen zu erreichen.
Danke, Sascha, das war ja sehr ausführlich. Was passiert eigentlich, wenn man nur aufs Organigramm schaut und nur solche Kästchen schiebt? Hast du ein Beispiel?
Ja, wir hatten zum Beispiel mal einen Kunden, ein Maschinenbauunternehmen, wo wir nach einer Reorganisation reingekommen sind und die haben sich sehr stark damit auseinandergesetzt, wie sie jetzt ihre Struktur und ihre Reporting-Linien verändern. Das Resultat war aber, dass die erwünschten Verbesserungen nicht eingetreten sind. Und sie haben sich gefragt, woran liegt das denn? Dann sind wir in das Projekt reingekommen und haben einfach festgestellt, dass die alten Strukturen weitergelebt wurden, als Schattenstrukturen, kann man sagen. Also das, was man sich auf dem Papier ausgedacht hat, wurde einfach in der Realität nicht umgesetzt. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, wo sie einfach wirklich komplett versäumt haben, die menschenbezogenen Faktoren einzubeziehen, sehr stark auf der Strukturseite gearbeitet haben. Aber es ist eben nicht nur das eine oder das andere, sondern es muss immer beides Hand in Hand gehen. Und ja, ein positives Gegenbeispiel wäre zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen, wo wir auch drin waren, wo es Strukturveränderungen gab. Und dort hat man sich entschieden, ein neues Organigramm, also neu geschnittene Teams, bewusst damit zu koppeln, ein neues Ziele- und Steuerungssystem einzuführen, um einfach den Teams auch eine neue Orientierung zu geben, wo sollen wir denn eigentlich hinarbeiten. Und gleichzeitig hat man sich dann auch noch dafür entschieden, dass man die Arbeitsbedingungen anpasst. Also hier war das im Sinne eines Bürokonzepts. Also da gab es dann Gemeinschaftsbereiche, Teambereiche für die neu geschaffenen Teams. Und das war eben von einer kompletten My-Own-Desk-Policy hin zu dieser flexibleren Policy, wo einfach ganz neue Formen der Zusammenarbeit erreicht wurde. Das Ergebnis war dann einfach eine viel höhere Akzeptanz als im ersten genannten Beispiel. Und neben den ganzen verbesserten Effizienzen, die man sich durch die Strukturänderung erwünscht hat, wurde das Ganze einfach nachhaltiger umgesetzt, indem man auch links und rechts davon ein paar Faktoren berücksichtigt hat.
Ja, danke. Ich glaube, das macht es nochmal greifbarer. Was genau verstehen wir unter was ist es denn noch außer Kästchen schieben? Und ihr habt ja ein Modell für KNP entwickelt, ein Modell für Organisationsdesign. Was genau steckt da dahinter, Elena?
Sascha hat es schon ein bisschen angeteasert. Ich versuche mal das Ganze jetzt als Modell zu erklären. Also das Modell hat drei Dimensionen. Und das erste ist die Ausrichtung. Da steckt sowas drin wie der Organisationszweck. Warum gibt's uns eigentlich? Aber auch Ziele, was wollen wir denn eigentlich erreichen und Strategie und wie wollen wir das erreichen? Und diese Ausrichtung ist auch die Ausrichtung für das Organisationsdesign. Danach richten wir dann die strukturelle Ecke auch aus oder was wir sonst noch für Elemente brauchen. Also das ist wirklich wie so ein Kompass, kann man sich das vorstellen. Worauf richten wir unser alltägliches Denken und Handeln in der Organisation aus? Was gibt uns Orientierung? Das ist die erste Dimension. Dann haben wir die zweite Dimension, das ist der Rahmen. Da steckt so das drin, was man klassischerweise unter Organisationsdesign versteht, also die Aufbauorganisation, die Ablauforganisation, aber eben auch noch mehr. Da geht's wirklich um die Frage, wie organisieren wir uns? Wie strukturieren wir die Organisation? Und was wir uns da als erstes anschauen, ist tatsächlich die Ablauforganisation, vor allem die Wertschöpfung. Wie entstehen eigentlich Produkte oder Services? Wer muss mit wem zusammenarbeiten, dass am Ende auch beim Kunden was rauskommt? Und dann schauen wir auf die Aufbauorganisation. Da ist natürlich das Organigramm ein wichtiger Teil, aber auch darüber hinaus, nach welcher Logik schneiden wir denn Bereiche? Welche Teams soll es geben? Welche Rollen brauchen wir? Wer hat welche Befugnisse? Das sind alles Themen in diesem Bereich der Aufbauorganisation. Was für uns auch noch zum Rahmen gehört, ist das Thema Steuerung. Also nach welchen Kennzahlen wird gesteuert? Was gibt's für ein Zielesystem? Wie werden denn überhaupt Ziele in der Organisation kaskadiert? Macht man das in einer OKR-Logik oder wie schaffen wir das, dass die Ziele, die wir als Organisation gesamtheitlich verfolgen, sich auch über die einzelnen Ebenen immer wieder finden, so dass jeder wirklich weiß, ich arbeite dafür und das zahlt darauf ein und dass das Ganze eben auch sinnvoll zusammenhängt. Und das Thema Arbeitsbedingungen, was vielleicht nicht auf den ersten Blick typischerweise Teil von Organisationsdesign ist, was aber enorm viel ausmachen kann. Arbeitszeitmodelle, gibt's flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit, was auch immer, Arbeitsort, das Gleiche. aber auch Technologie und Tools oder Office-Gestaltung, was Sascha in dem einen Beispiel auch schon angeteasert hatte. Das gehört für uns auch alles zum Organisationsdesign dazu, weil insbesondere in dem, wie das Organisationsdesign dann gelebt wird, das den Unterschied machen kann, ob es funktioniert oder nicht. Wenn man eine beispielsweise kollaborativere Art der Zusammenarbeit haben will, aber dann die Bürostruktur so aufgebaut ist, dass jeder in seinem Einzelbüro sitzt und mehr oder weniger nicht vor die Tür geht und es auch gar keine Spaces gibt, wo man sich mal begegnen kann, dann macht es das natürlich schwieriger. Und deshalb gehört dieses Thema Arbeitsbedingungen für uns auch unbedingt zum Organisationsdesign dazu. Das war jetzt die zweite Dimension, der Rahmen. Und der Rahmen wofür? Der Rahmen für die Menschen. Das ist unsere dritte Dimension. Und darin steckt eben alles, was ja unmittelbar mit den Menschen zu tun hat. Das ist einerseits Führung, aber auch Fähigkeiten und Motivation. Also letztendlich alles, was es dafür braucht, um die Frage zu beantworten, wie kommen wir denn gemeinsam ans Ziel? Wie erreichen wir unsere Ziele? Da steckt drin dürfen, können und wollen. Also dürfen im Sinne von, was darf man hier, was soll man hier, was ist hier gewünscht. Da hat die Führung natürlich auch einen großen Einfluss. Wie muss Führung gestaltet sein, damit die neue Organisation ihr volles Potenzial entfalten kann? Können, da geht es um Fähigkeiten, also welche Fähigkeiten brauchen denn die Mitarbeitenden und Führungskräfte und vor allem, wie befähigen wir sie denn, dass auch das neue Organisationsdesign wirklich zum Leben erweckt werden kann. Und das Wollen ist eben die Motivation. Was trägt zur Motivation der Leute bei, dann auch wirklich das neue Organisationsdesign, so wie sich das ausgedacht wurde, zu leben und es eben nicht zu einem Papiertiger zu machen.
Okay, ich habe verstanden. So wie wir Organisationsdesign betrachten, hat sie drei Ebenen: Ausrichtung, Rahmen und den Menschen. Aber was ist denn daran so besonders?
Also ich glaube, das Besondere, und wir haben es jetzt schon ein paar Mal angerissen, ist einfach, dass wir mit unserem Modell den Horizont erweitern, was die Betrachtung von Organisationsdesigns angeht. Wir schauen eben nicht nur auf die Strukturebene, sondern wir gehen auf alle Ebenen. Wir sehen es nicht als einen einmaligen Eingriff, eine Organisation zu verändern, sondern es ist etwas, was ein Prozess nach sich zieht, der auch weiter verfolgt werden muss, damit so eine Änderung auch nachhaltig bleibt und auch wirksam ist. Dieser begleitende Prozess kann eben auch ein Change-Prozess sein, beziehungsweise eine Change-Begleitung. Und das ist tatsächlich auch etwas, was unser Modell mit dem daran geknüpften Vorgehen dann noch einzigartig macht, dass wir von Anfang an den Change-Aspekt mitdenken, schon in der Konzeptionierung. Das heißt, wir bei jeder Strukturänderung, bei jeder Führungskulturanpassung, bei jedem Zielsteuerungsthema denken wir auch gleich mit, was braucht es in der Organisation, um diese Wirkung auch zu erzielen und diese Konzeptideen auch mit den Menschen gemeinsam umzusetzen. Ob es da jetzt um Kommunikationskaskaden geht oder allgemein einfach eine Change-Architektur oder wir uns auch schon frühzeitig im Projekt überlegen, an welcher Stelle macht es denn beispielsweise Sinn, unterschiedliche Stakeholder einzubinden. Also das sehen wir als einen großen Abgrenzungspunkt zu anderen Herangehensweisen.
Ich überlege mir gerade, was sind denn so typische Auslöser, dass man sich über Organisationsdesign Gedanken macht? Also wann kommen Kunden auf uns zu oder wann senden wir auch die Empfehlung aus, wir sollten über ein neues Organisationsdesign nachdenken?
Ja, also typische Auslöser können sein, wenn Organisationen bestimmte Phasen von Lebenszyklen durchlaufen. Also es gibt da zum Beispiel das Modell nach Friedrich Glasel über Entwicklungsphasen einer Organisation. Und dieses Modell differenziert zwischen der Pionierphase, der Differenzierungsphase und der Integrationsphase. Und zwischen diesen Phasenübergängen gibt es einfach immer wieder andere Anforderungen, die eine Organisation erfüllen muss, um dann eben auch entsprechend wachsen zu können und ins nächste Reifegradstadium kommen zu können. So ist beispielsweise in der Pionierphase, das wäre so ein typisches Startup, alle sind im Aufbruch, es gibt wenig Arbeitsteilungen, jeder ist für alles zuständig und meistens auch einen visionären Leader oder Leaderin, wo wirklich einfach der Stern drauf scheint und alle diese Personen auch ein Stück weit anbeten und ihr einfach folgen, teilweise vielleicht auch ein bisschen blind. Man kennt sich persönlich und es ist einfach in dieser Organisation sehr viel durch Spontanität geprägt. Aber irgendwann kommt dann dieser Punkt, da brauchst Strukturen, spätestens wenn dann der Investor mit der dreistelligen Millionensumme vor der Tür steht, der will Strukturelemente. Oder es gibt andere Impulse von außen, die einfach verlangen, dass man Kundenanforderungen beispielsweise strukturierter abarbeitet. Und da gehen wir dann eben in diese Differenzierungsphase. Wir haben mehr Personen und je mehr Personen da sind, desto mehr Kontrolle und Steuerung braucht man ein Stück weit. Also wir brauchen mehr Arbeitsteilung. Wir brauchen plötzlich mehr Führungskräfte. Und wie es so oft ist, werden dann Expertinnen zu Führungskräften und dann ergeben sich daraus wieder neue Anforderungen. Diese Personen brauchen dann in der Regel Befähigung, was Leadership angeht. Und so ändert sich das dann in der Integrationsphase, die dritte Phase nach diesem Modell, sind wir quasi übers Ziel hinausgeschossen, was die Strukturen angeht. Wir haben zu viel Bürokratie aufgebaut und sind dann in diesem typischen Großkonzern Dingen angekommen. Wir haben Silos, keiner redet mehr miteinander, wir haben sich widersprechende Ziele und was wir da eigentlich wollen, ist das Beste aus der Pionierphase und das Beste aus der Differenzierungsphase und dann würde so ein Organisationsdesignprojekt eben eher dahin gehen, wie können wir es denn schaffen, wenn unseren aufgebauten Strukturen wieder ein bisschen innovativer und flexibler beispielsweise zu werden. Also man kann zusammenfassend sagen eben, dass am Ende jeder Entwicklungsphase ergeben sich neue Anforderungen und da kann einfach ein Organisationsdesignprojekt ein Erfolgsfaktor sein.
Neben den Lebensphasen einer Organisation gibt es auch noch andere interne und externe Auslöser, die darauf hinweisen können, dass ein neues Organisationsdesign vielleicht eine gute Idee wäre. Interne Auslöser können zum Beispiel eine Fusion sein, wo, glaube ich, recht klar ist, okay, man muss irgendwie die Strukturen miteinander verheiraten, übereinbringen, aber natürlich auch die Kulturen verbinden, um einfach Synergien realisieren zu können und um auch ein Neues aus zwei Alten sozusagen zu machen. Oder Strategiewechsel, neue Geschäftsmodelle, die einfach dazu führen, dass die Organisation sich anpassen muss. Man kennt ja Culture Eats Strategy for Breakfast, aber auch die Struktur kann das Umsetzen einer Strategie verhindern. Und deshalb müssen einfach Strategie, Struktur und Kultur immer Hand in Hand gehen. Und das haben wir auch in unserem Modell ja über die Dimensionen Ausrichtung, Rahmen und Menschen mit abgebildet. Was, glaube ich, insbesondere gerade interessant ist, ist auch das Thema Performance-Probleme. Das kann entweder ein Motivations- oder ein Effizienzthema sein. Aber auch hier ist es wichtig, nicht nur an einem Hebel anzusetzen, sondern das Ganze wirklich ganzheitlich zu betrachten. Und neben den internen Auslösern gibt es auch externe Auslöser. Alles, was in der Umwelt passiert, was am Markt passiert, neue Wettbewerber, geänderte Kundenbedürfnisse, aber auch technologische Entwicklungen, Digitalisierung und vor allem jetzt KI, das erfordert nicht nur fachliche Expertise, sondern auch einfach Weiterbildung und kulturelle Offenheit. Krisen, wenn es um Kostendruck geht, wenn es wirklich um Effizienzen geht, damit eine Organisation überleben kann, das kann auch dazu führen, dass das Organisationsdesign angepasst werden muss. Regulatorische Anforderungen ist auch noch was. Also da gibt es ganz, ganz viel bei den externen Auslösern, was dann auch beispielsweise zu einer Strategieveränderung führen kann, die dann eben auch auslöst, dass ein neues Organisationsdesign gefordert ist.
Hast du noch mal ein Beispiel für uns, dass es noch mal greifbarer und verständlicher wird?
Ja, Digitalisierung nehme ich jetzt mal als Beispiel. Da ist es oft so, gerade in mittelständischen Produktionsunternehmen, die wollen sich dann Digitalisierung auf die Fahne schreiben und dann ist der erste Gedanke, okay, wir brauchen digitale Tools, also investieren wir da rein. Dann gibt's vielleicht ein neues ERP-System, ein Kundenportal, irgendwie ein digitales Planungstool. Und dann stellen sie aber fest, nach der Einführung hat sich gar nicht so viel geändert. Die Abläufe sind irgendwie immer noch gleich. Entscheidungen werden nach wie vor in Silos getroffen und die neuen Möglichkeiten werden auch gar nicht so stark genutzt. Und die Erkenntnis zum Thema Organisationsdesign kommt dann oft erst später, nämlich die Technik alleine reicht nicht. Es braucht ein neues, ganzheitliches Organisationsdesign mit neuen Rollen, die aber auch klar sind, mit überarbeiteten Prozessen und mehr Eigenverantwortung. Und erst dadurch kann dann eigentlich das Potenzial der Digitalisierung wirklich entfaltet werden und im Alltag wirksam werden.
Danke dir für das Beispiel. Das macht es für uns nachvollziehbarer. Was geht's denn eigentlich? Und wenn ich uns jetzt so lausche und vielleicht so langsam auch ins Ende unserer Podcast-Folge überleite, klingt für mich Organisationsdesign wirklich nach ganz schön viel Aufwand. Wir gucken an allen Ecken, was ein Unternehmen ausmacht, vorbei. Und häufig ist es ja auch verbunden mit dieser empfundenen Unsicherheit, die geplante Veränderungen mit sich bringen. Wann ist denn aus eurer Sicht dieser, finde ich, große Aufwand auch gerechtfertigt?
Ja, also das Thema Aufwand, da kommen wir in der nächsten Podcast-Folge drauf zu sprechen. Aber eins kann ich schon mal sagen, es kommt drauf an. Aber ich will da jetzt auch noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil da werden wir dann unter anderem mit dem konkreten Vorgehen und auch nochmal darauf eingehen, was steckt da eigentlich dahinter und mit wie viel Kraft und Zeit muss man da reingehen in so ein Projekt.
Dann gedulde ich mich mit der Frage und warte auf die nächste Folge. Ich mag gern zusammenfassen. Ich habe verstanden von euch, Organisationsdesign ist viel mehr als Kästchen schieben. Es ist ein zentraler und wirksamer Hebel für Veränderungen und Transformation. Strukturveränderungen müssen mit allen drei Dimensionen Kultur, Führung, Motivation zusammengedacht werden und sich immer an den Zielen, an der Strategie eines Unternehmens ausrichten. Und Organisationsdesign ist kein Selbstzweck, sondern dient der nachhaltigen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Was ist euer wichtigster Satz? Was würdet ihr als Kernbotschaft zum Organisationsdesign hier am Ende dieser Folge hinterlassen wollen?
Für mich ist es das Thema Leistungsfähigkeit. Ein gutes Organisationsdesign erhöht die Leistungsfähigkeit der Organisation und damit auch ihre Wirksamkeit. Und ich finde, danach sollte jede Organisation einfach streben.
Also für mich ist Organisationsdesign oder die Chance, bei so einem Projekt dabei zu sein, vor allem eins, nämlich die Möglichkeit, Organisationen auf vielen Ebenen so zu gestalten, dass sie wirklich funktionieren. Und zwar nicht nur auf dem Papier, in der Theorie, sondern auch im Alltag.
Vielen Dank euch beiden für die Einblicke in Organisationsdesign, in die Gedanken, in unser Denkmodell und in Auslöser. Und in der nächsten Folge schauen wir darauf, wie wir den ersten Entwurf eines Organisationsdesigns überhaupt entwickeln und welche Fragen man sich dabei stellen sollte.
Genau, da werden wir tiefer drauf eingehen, wie so die einzelnen Schritte aussehen, die wir uns da vorstellen. Und auch ein Highlight unseres Vorgehens, nämlich ein Prototyping-Ansatz, darauf werden wir eingehen, der nämlich die Frage beantwortet, wie komme ich denn möglichst schnell zu einem ersten Organisationsdesign beziehungsweise einer Idee, wie ein erstes neues Organisationsdesign aussehen kann.
Prima, ich bin gespannt. Vielen Dank euch beiden.
Danke.
Danke.
Das war die Episode mit Viola Ploski, Elena Fietzenetz und Sascha Höhlein. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.